Ja, wir sind ja schon eine ganze Weile in der Apostelgeschichte jetzt unterwegs, im Grunde genommen so ungefähr seit Pfingsten. Nächste Woche ist dann Abschluss der Reihe. So langsam wird es Zeit, mal so ein bisschen übergreifend drauf zu gucken und mal jetzt von den einzelnen Texten abzusehen. Und was mich dabei schon sehr fasziniert, ist die unglaubliche Kraft, die in dieser Gemeinde liegt. Die Lebendigkeit, die Power, die von denen ausgeht, da ist auch mehrfach so die Rede von, ne? Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war mit ihnen allen und auch heute vom Stephanus, heißt Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wenn man jetzt aber mal die Apostelgeschichte insgesamt anguckt, dann gibt es quasi über der Apostelgeschichte so eine Gesamtüberschrift. Die ist schon im ersten Kapitel drin und daran kommt zum Ausdruck, also diese Kraft geht zwar von der Gemeinde aus, aber sie hat nicht in ihnen selbst die Ursache, sondern das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Kapitel 1, Vers 8 steht das und das ist so quasi die Gesamtüberschrift über der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. So, und das geschieht erstmal an Pfingsten, kommt der Heilige Geist auf die Menschen herab. Sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes da grundlegend und dann immer wieder. Und sie sind seine Zeugen. Und wie das von Jerusalem ausgeht bis zum Schluss nach Rom zumindest mal, davon berichtet die Apostelgeschichte. Also Kraft und Zeugnis sind Kraft des Heiligen Geistes und das Zeugnis sind zwei ganz wichtige Stichwörter, um so den ganzen Spannungsbogen der Apostelgeschichte zu verstehen. Dieser Zusammenhang von Kraft des Heiligen Geistes und Zeugnis wird ganz besonders auch deutlich in der Art und Weise, wie die jungen Christen mit Druck und Drohung und Verfolgung umgehen. Und ja, sogar eben mit dem Tod um Jesu Willen. Und wir schauen uns heute den Tod des ersten Märtyrers an, Stephanus, der erste Christ, der sterben musste, einfach nur, weil er an Jesus geglaubt hat und von ihm Zeugnis gewesen ist. Das ist der längste Text überhaupt in der Apostelgeschichte, der längste zusammenhängende Text, der davon berichtet, Kapitel 6, Vers 13 bis 8, Vers 1. Wenn ich das jetzt komplett lesen würde, dann hätten wir schon überzogen, wenn ich mit dem Text nur fertig gewesen wäre. Von daher werde ich das in Auszügen lesen. Ist immer noch lang genug. Apostelgeschichte 6, ab Vers 13. In der Ratsversammlung ließen sie, die Gegner des Stephanus, falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. So, und immer das, was dick gedruckt ist, da komme ich später drauf zurück. Ne? Also, das ist die Anklage. Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Der oberste Priester fragte, stimmt das, was diese Männer gegen dich vorbringen? Stephanus antwortete, Brüder und Väter, hört mich an. Gott im Glanz seiner Herrlichkeit erschien unserem Ahnherrn Abraham, als er noch in den Mesopotamien lebte und noch nicht nach Haran gezogen war. Er sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Sippe und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer. Jetzt machen wir einen größeren Sprung zu Mose. Dann kam die Zeit, dass Gott das Versprechen einlösen wollte, das er einst Abraham gegeben hatte. Die Nachkommen Jakobs waren inzwischen in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Mose war eines Tages in der Wüste am Berg Sinai, da erschien ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch. Mose wunderte sich über den brennenden Busch. Er wollte hingehen und ihn genauer ansehen. Doch da hörte er die Stimme des Herrn. Der Herr aber sagte, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe sein Stöhnen gehört. Ich bin gekommen, um es zu retten. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich nach Ägypten. Genau dieser Moses ist auch, der zu den Israeliten sagte, ein Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern berufen. Er war es auch, der in der Wüste, als das Volk am Berg Sinai versammelt war, als Vermittler auftrat zwischen dem Engel, der auf dem Berg zu ihm sprach, und unseren Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie an uns weitergebe. Unsere Vorfahren hatten in der Wüste das heilige Zelt. Es war angefertigt aufgrund der Weisung Gottes an Mose und nach dem Modell, das Mose von Gott gezeigt worden war. Salomo aber baute Gott ein Haus. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr beschnitten. Aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Gibt es einen einzigen Propheten, den sie nicht verfolgt haben? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen des einzig Gerechten angekündigt hatten. Den habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch die Vermittlung von Engeln sein Gesetz gegeben, aber ihr habt es nicht befolgt. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Als sie das hörten, schrien sie laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn, und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut: Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Der Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Also, gucken wir uns an, wie Stephanus in dieser Situation in der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge ist für Jesus. Und dazu betrachten wir drei Dinge. Wir gucken uns an, was Stephanus sagte, was er sah und wie er starb. Kleine Nebenbemerkung vorab, aber nochmal, ist ja schon interessant auch, wie detailreich das hier alles geschildert wird und so eine lange Predigt. Woher hat Lukas das denn eigentlich? Er war ja doch selber nicht dabei. Aber er schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass er allem genau nachgegangen ist und alles nochmal echt überprüft hat, ob sich es auch so zugetragen hat. Und für diese Situation hat er einen guten Gewährsmann, der dabei war. Nämlich diesen jungen Mann am Schluss, Saulus, den wir auch als Paulus kennen. Der war dabei. Und dem haben sich die Worte des Stephanus offenbar tief eingebrannt, auch wenn er da noch nicht zum Glauben gekommen ist, sondern nur umso schärfer gegen die Jünger Jesu dann vorgegangen ist. Aber später hat es gezündet bei ihm. Und offenbar sind diese Worte tief bei ihm eingebrannt worden. Daher hat Lukas das. Vermutlich jedenfalls. Aber damit zur Rede des Stephanus. Das Ganze ist ja so eine komplette Zusammenfassung der Geschichte Israels. Ja, also von Abraham, Jakob und Josef habe ich zwischendurch ausgelassen und dann kommt Mose und Gesetzgebung am Berg Sinai und David und Salomo, Tempelbau, auch Jesaja und der Prophet Amos kommen noch vor. Komplett Ritt durch die Geschichte Israels. Lange, lange Predigt. Und irgendwann fragt man sich vielleicht: Mensch, Stephanus, was willst du denn jetzt eigentlich sagen? Ja? Oder willst du so lange predigen, bis alle eingepennt sind und du abhauen kannst? Oder was willst du? Wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt und nachdenkt, stellt man fest, es macht schon alles Sinn, was er da sagt. Am Beginn steht ja ein doppelter Vorwurf seiner Widersacher. Die sagen, der Mann redet gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Das sind die Anklagepunkte. Und wenn man diese Rede mal liest als Antwort auf diese Anklage, dann macht das schon Sinn. Das liegt für uns nicht so ganz auf der Hand, für die Zuhörer vermutlich schon. Fangen wir mal beim Tempel an. Also die Juden, oder erstmal noch für beide Seiten, ne? Die Juden sagten, wie kann man Gott begegnen? Im Tempel, da wohnt Gott, da kann man hingehen, kann man beten, da kann man die Feste feiern, da kann man Gott begegnen. Und im Gesetz, das er uns gegeben hat, wenn man das hält, das führt zum Leben. Wie kann man Gott begegnen? Tempel ist wichtig, Gesetz ist wichtig. Nun wird dem Stephanus gesagt, und du predigst gegen beides. Wie ist es nun? Und Stephanus sagt also, Tempel. Jetzt überlegen wir mal, wie war das in der Geschichte Gottes mit den Menschen? Wie ist Gott den Menschen denn begegnet? Wie war das bei Abraham? Zu dem hat er geredet. Im Tempel? Nee, den gab es noch nicht. Okay. Wie war das bei Mose? Wie ist Gott dem Mose begegnet? Brennender Dornbusch. Gab es da schon einen Tempel? Nee, gab es nicht. Und dann Berg Sinai. Gesetze. Wie hat Gott dem Volk die Gesetze gegeben? Tempel? Nee, gab es noch nicht. Ja, dann kommt die Stiftshütte als so ein mobiler Tempel und später auch der gemauerte Tempel, das Gebäude. Aber mal ehrlich, Leute, Gott wohnt doch nicht in Tempeln. Der ist doch überall, dem kann man überall begegnen. Und das zeigt sich doch schon in der ganzen Geschichte. Also insofern, nein, es braucht keinen Tempel, um Gott zu begegnen. Kann man doch sehen in der Geschichte. Und das Gesetz, wie ist es mit dem? Na, das Gesetz ist gut, sagt Stephanus. Das sind die Weisungen, die zum Leben führen. Und die hat Gott uns gegeben, die brauchen wir auch. Völlig klar. Aber wisst ihr was, Leute? Es gibt da ein Problem. Ihr habt das Gesetz nicht gehalten. Das sagt er zum Schluss. Ihr habt es nicht gehalten. Und darum bringt das Gesetz euch auch nicht das Leben. Also, Leute, ne? Ihr braucht keinen Tempel. Wir brauchen keinen Tempel, um Gott zu begegnen. Gesetz ist gut, führt zum Leben, aber ihr befolgt es nicht. Ich übrigens auch nicht. Hätte er vielleicht noch hinzufügen können. Aber jetzt geht es mal gerade um euch. Und darum habt ihr ein Problem, liebe Väter und Brüder. So könnt ihr Gott nicht begegnen. Aber für dieses Problem gibt es eine Lösung. Da hat schon Mose was angekündigt. Einen Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern berufen. Hat er schon gesagt. Einen Propheten wie mich. Was habe ich gemacht? Ich, Mose, habe euch gerettet aus Ägypten. Wer rettet euch aus dem Problem? Der Prophet wie Mose. Und wie? Weil er mehr ist als ein Prophet. Und das Wort Jesus kommt in dem ganzen Teil von der Predigt ja noch nicht vor. Das kommt dann erst, als der Himmel da offen ist und Stephanus die Vision hat. Er nimmt das Wort Jesus noch nicht in den Mund, spricht erst vom Prophet wie Mose und dann gibt er noch einen Titel bekannt, wer Jesus ist. Und der ist interessant. Ist nämlich nicht Christus, ist nicht Retter, ist nicht Messias, ist nicht Sohn Gottes, was auch immer. Sondern Stephanus sagt, der einzig Gerechte. Der einzig Gerechte, den habt ihr umgebracht. Und das ist der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Ihr habt es nicht und ich auch nicht. Der ist der einzig Gerechte. Und der ist die Lösung für euer Problem. Und nun vermute ich einfach mal was. Ich vermute mal, dass Stephanus wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gepredigt hätte, wenn er nicht unterbrochen gewesen wäre. Die knirschen mit den Zähnen, voll Zorn packen sie ihn und er sieht den Himmel offen. Wenn das nicht gekommen wäre und sie ihn hätten ausreden lassen und er auch keine Vision gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich noch fortgesetzt und gesagt, ja, und diesen Jesus, den ihr umgebracht habt, den hat Gott auferweckt von den Toten. Und er hat sein Leben gegeben für eure Schuld. Und jetzt bekehrt euch. So gehen die Predigten von Petrus, die wir schon gehört haben. Ne? Der landet auch genau da. Ihr habt den umgebracht und den hat Gott auferweckt und darum kehrt um. Wahrscheinlich hätte das Stephanus nicht anders gemacht. So, so viel zu dem, was Stephanus sagt und was der große Spannungsbogen dieser langen Rede ist. Jetzt gucken wir nochmal. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Stephanus ist in der Kraft des Heiligen Geistes an dieser Stelle ein Zeugnis für Jesus. Das wird nicht wahnsinnig weit führen, die Leute werden sich nicht bekehren und trotzdem ist es. Und es wird Spätwirkungen haben beim Paulus, aber in dieser Situation noch nicht. Aber er ist ein Zeuge für Jesus. Und er merkt offenbar in dieser Anklagesituation, so jetzt darf ich nicht kneifen, jetzt darf ich nicht schweigen. Vielleicht hat er an das gedacht, was Jesus selbst gesagt hat, Lukas 21. Weil ihr zu mir gehört, werdet ihr an die Synagogengerichte ausgeliefert und ins Gefängnis geworfen werden. Vor Könige und Statthalter werden sie euch stellen. Das wird euch Gelegenheit geben, Zeugnis für mich zu sein. Hat Jesus selber gesagt. Und er nimmt diese Gelegenheit. Und in Matthäus 10 sagt Jesus, wahrscheinlich zu gleicher Gelegenheit, aber da etwas anders überliefert oder ausführlicher nochmal. Wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Und das zeigt sich genau bei Stephanus. Gottes Geist spricht aus ihm, auch wenn das an der Stelle nicht unmittelbar zur Umkehr führt, sondern sogar zu mehr Hass. Und doch ist er Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes an dieser Stelle. So viel zu dem, was Stephanus sagte. Aber dann sieht er auch etwas. Er sieht den Himmel offen. Der Heilige Geist gewährt ihm diesen Einblick. Und er sieht Jesus an der rechten Seite Gottes stehen. Und das ist irgendwie interessant. Jesus steht an der rechten Seite Gottes. Also, ich weiß nicht, habt ihr das apostolische Glaubensbekenntnis im Ohr? Er sitze zur Rechten Gottes, heißt da. Und das macht eigentlich auch total Sinn, dass Jesus sitzt. Was ist, wenn du nach Hause kommst, nach einem langen Arbeitstag und lässt dich in den Sessel plumpsen? Das heißt, ich habe fertig. Dann sitzt er erstmal. Ja, und Jesus hat auch fertig. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber hier steht er. Warum steht Jesus? Nun, dazu muss man wissen, der Thronsaal eines Königs, das war zur Zeit des Neuen Testamentes, nicht nur der Ort, wo Gesetze erlassen wurden, Befehle erteilt wurden, also Gewaltenteilungen gab es damals noch nicht, so mit Gesetzgebung und Regierung und Gerichtswesen, sondern König war alles in einem. Und in dieser Vision geht es offenbar um Gott als Richter. Vor diesem höchsten Richter, nämlich sein Vater im Himmel, steht Jesus. Und warum steht er? Weil er in dieser Hinsicht noch nicht fertig hat. Er hat noch was zu tun. Und was, das haben wir vorhin gehört aus Römer 8. Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Das ist der Punkt. Jesus ist unser Fürsprecher bei Gott, unser Anwalt. Und da hat er noch nicht fertig. Und das sieht Stephanus hier beim offenen Himmel. Der steht gerade vor einem irdischen Gericht mit falschen Zeugen und falschen Anklagen. Aber dann sieht er das wahre Gericht, als auf das es wirklich ankommt. Denn Gott hat das letzte Wort über unser Leben zu sagen. Und da gibt es auch Anklagen, aber die sind dummerweise auch noch wahr. Und sie müssten zur Verurteilung führen. Aber dann tritt Jesus ein und sagt, ja, der ist schuldig geworden, das ist wahr. Er hat die Weisungen, die zum Leben führen, nicht befolgt, er hat das Gesetz gebrochen. Aber Sie, Herr Vater, ich bin der Gerechte. Ich habe seine Schuld beglichen, sie ist ausgelöscht. Und du kannst für die gleiche Schuld doch nicht zweimal Bezahlung entgegennehmen. Darum musst du ihn freisprechen. Und der Vater sagt, ja, so ist es. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die mit dir, Jesus, meinem Sohn, verbunden sind. Jesus steht zu Rechten Gottes als Fürsprecher des Stephanos und als unser Fürsprecher. Und darum, das haben wir vorhin auch gehört, darum kann uns nichts mehr von Gottes Liebe trennen. Selbst nicht Verfolgung oder der Tod. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Man kann sich ja immer so fragen, so wie kommt diese Kraft des Heiligen Geistes, so Zeugnis zu sein, wie kommt die eigentlich zu uns? Und eine Antwort darauf ist, indem wir genau das tiefer verstehen, dass Jesus an der rechten Seite Gottes steht und für uns eintritt und dass uns darum nichts mehr von Gottes Liebe trennen kann. Mit dieser Wahrheit im Herzen können wir allem entgegensehen, was auch immer auf uns zukommt, und können dabei Zeugen Jesu sein. Gucken wir uns noch an, wie Stephanus starb. Auch darin kommt die Kraft des Heiligen Geistes zum Ausdruck. Als die Steine schon fliegen, betet Stephanus zwei kurze Sätze. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Klingelt da was? Kennt ihr die Sätze irgendwoher? Jesus hat fast das gleiche gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Beides spiegelt Gebete wider, die oft gebetet werden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist Psalm 31, Vers 6. Steht da so, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und das beteten viele Juden jeden Tag zum Abend. Und im Vaterunser hat Jesus uns zu beten gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, wie Jesus seinem Vater vertraute, seinen Peinigern vergab, macht das Stephanus auch. Darin folgt er Jesus nach. Und vermutlich hat Stephanus das beides vorher schon eingeübt. Vielleicht auch jeden Tag so gebetet, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist und Vater, vergib ihnen. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde, sollte Jesus nicht vorher wiederkommen. Und ihr wisst auch nicht, wie ihr sterben werdet. Ist auch gut so, dass wir das nicht wissen. Aber wenn wir auch im Sterben Zeugen sein wollen für Jesus, dann ist es gut, uns jetzt schon in diese Haltung einzuüben. Und die Kraft des Heiligen Geistes zu erflehen und einzuüben, zu beten. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. In deine Hände lege ich mein Leben. Ich vertraue dir. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich tue das. Und vergebe meinen Schuldigern. Rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Wir sind Zeugen Jesu. Das gehört zum Gesamtpaket dazu. Wenn wir zu ihm gehören, sind wir Zeugen Jesu. Aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu, sonst wird das nichts werden. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um von Jesus zu reden, wenn es zu reden gilt. Wenn wir merken, so, jetzt können wir nicht die Klappe halten, jetzt müssen wir was sagen und uns zu ihm bekennen, weil wir jetzt nur mal gerade gefragt werden. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns den Himmel öffnet, damit wir tief im Herzen verstehen, dass Jesus zur Rechten Gottes steht und für uns eintritt und dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Denn so lässt der Heilige Geist die Liebe Gottes in unser Herz hineinsinken. Römer 5, Vers 5 steht das. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir sogar im Sterben Jesus vertrauen, unseren Mitmenschen vergeben und gerade so Zeugen sind für Jesus. Und darum lasst uns beten um die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, und das tun wir jetzt. Wir beten. Jesus, wir sind deine Zeugen. Das gehört zum Gesamtpaket dazu. Und wenn wir zurückblicken, merken wir, dass wir an manchen Stellen irgendwie keine guten Zeugen waren, den Mund gehalten haben, wo wir es hätten aufmachen müssen, vielleicht auch geredet haben, wo wir lieber geschwiegen hätten. Und durch unser Handeln manchmal will ich bezeugt haben, auf gute Weise und manchmal auch nicht. So ist es. Und dann merken wir, dass wir mit unserer Kraft nicht weit kommen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um wirksam Zeugnis zu sein für dich. Und wir bitten dich darum, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, sodass wir gute Zeugen sind für dich, Jesus. Amen.